Der Predigttext stammt aus dem ersten Buch Mose, aus dem Buch Genesis, aus dem zweiten und dritten Kapitel. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Soweit der Text aus der Heiligen Schrift. Achtung! Das hat mich zusammenzucken lassen. Nicht bei einer Militärparade, sondern bei einem Urlaub in Süditalien. Da hatten mich in einem kleinen Dorf in Kalabrien ein paar Jungs als deutschen Touristen ausgemacht. Und um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sind sie mir nachgelaufen und haben gerufen: Achtung! Sie waren ganz stolz, dass sie mich auf Deutsch anreden konnten. Ihren doch noch ausbaufähigen Wortschatz bezogen sie offenbar aus irgendwelchen Kriegsfilmen, die dort massenweise Tag aus, Tag ein über die italienischen Fernsehschirme flimmern. Inwieweit ich es geschafft habe, mit meinem Versuch, die Vorstellung der kleinen Italiener etwas dahingehend zu öffnen, dass wir in Deutschland auch noch andere Umgangsformen pflegen, die etwas gefälliger daherkommen, weniger laut, weniger Befehl, gehorsamsbetont, kann ich nicht mehr einschätzen und nachprüfen. Hängen geblieben ist aber bei mir, dass man dort Achtung mit typisch Deutsch verbindet. Wir aber haben alles in der Welt, soll nun ein offenbar typisch deutscher Appell mit stramm stehen, in eine Richtung schauen, einen Befehl erwarten, ihn ausführen, zusammenpassen mit dem, was beim Begriff Freiheit alles mitschwingt. Achtung, Freiheit. Was haben sich da die Verantwortlichen im Berliner Dom, der Domprediger, bloß gedacht, als sie diese beiden Begriffe nebeneinander gestellt und mit einem Doppelpunkt und einem Ausrufezeichen versehen haben? Freiheit auf Befehl? Das passt gar nicht so recht in mein Bild eines freien Christenmenschen. Eher dann schon, wenn es denn unbedingt militärisch gemeint sein sollte, nach dem Motto: Rührt euch. Vielleicht ist aber auch eine andere Nuance von Achtung intendiert. Achtung, das bringe ich persönlich ja sonst normalerweise eher in Verbindung mit Achtung, Vorsicht, Stufen, Attention, please. Ja? Oder Achtung, Ruhe bitte, gleich beginnt die Live-Sendung. Da bekomme ich dann eben signalisiert, dass ich aufpassen muss, dass ich mich auf eine besondere Situation einstellen muss, dass ich aufmerksam sein soll. Denn jetzt wird es heikel, jetzt wird es gefährlich, jetzt ist Konzentration gefragt. Trifft es das, was gemeint ist bei Achtung, Freiheit? Freiheit, eine Stolperfalle? Vielleicht wollte man aber auch anspielen auf eine Bedeutung von Achtung, die etwas leiser daherkommt. Vor etwas Achtung haben, im Sinn von achten, heißt doch auch, etwas zu respektieren, es anzuerkennen, es zu schätzen. Nur wer achtsam zum Beispiel mit seinen Gefühlen und denen der anderen umgeht, wird auf Dauer gesund und gut leben können. Achtung Freiheit, das würde dann eher auch in Richtung gehen, sei achtsam und feinfühlig, wenn es um Freiheit geht, wenn du auf Dauer gut leben möchtest. Das ist ein kostbares Gut, zerbrechlich. Pass gut auf sie auf, hüte sie und alles, was mit ihr einhergeht. Hab Achtung vor ihr. In einigen bayerischen Landstrichen, wo ich herkomme, wie Sie sicher schon bemerkt haben an meinem kleinen bayerischen Slang, bei uns steckt das etwas auf etwas achten noch in einem anderen Ort. Da sagen manchmal ältere Leute noch, gib Obacht. Und meinen damit so viel wie, pass auf. Gib Obacht auf deinen kleinen Bruder. Pass auf, dass er heute nichts anstellt, solange seine Eltern weg sind. Wer mit dem Obacht geben beauftragt ist, hat eine Verantwortung übertragen bekommen. Er muss wach sein und er muss, und da steckt das Wort noch drin, gut beobachten. Für mich steckt hier ein Schlüssel, der mir hilft, besser zu verstehen, warum ich auf die Freiheit Obacht geben soll, achtsam mit ihr umgehen soll. Ein Schlüssel, um besser zu verstehen, warum ich wachsam sein soll und genau hinschauen soll, warum ich gut beobachten muss, wenn es um Freiheit geht. Freiheit geht einher mit Verantwortung. Obacht. Und das hat einen tieferen Grund. Und der ist grundgelegt, seit es Menschen gibt. Er liegt im Wesen der Menschen. Davon bin ich überzeugt. Nicht umsonst ist das ja schon Thema auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn dort, wie wir gehört haben, die Rede vom Paradies, vom Garten Eden die Rede ist. Mit Paradies ist damit nicht das angepriesene Fischbuffet am Karfreitag in Fünf-Sterne-Hotels gemeint. Paradies beschreibt vielmehr einen Raum, den Gott für seine Geschöpfe geschaffen hat, damit sich dort Leben voll entfalten kann, wo überall, über allem sein Segen liegt. Mit Paradies ist ein Zustand beschrieben, bei dem alles ausgewogen und im Lot ist. Hier passt alles gut zusammen, die ganze Schöpfung, Natur, Tiere und Menschen. Mit anderen Worten, seit Gott Erde und Himmel gemacht hat, ist der Garten Eden gedacht als Ort, an dem der Mensch sich mit all seiner Freiheit entfalten kann und soll. Denn mitten hinein, haben wir gehört, platziert Gott den Menschen als sein Abbild, als sein Ebenbild. Wie Gott aus dem Gesicht geschnitten sollen sie sein, Männer und Frauen. Es ist ja unglaublich, welche Vielfalt Gott mit ein paar Augen, Ohren, Nase und Mund über die Jahrtausende hinweg kreiert hat. Für alle gilt, wer einem seiner Geschöpfe begegnet, soll ahnen dürfen, wie Gott ist. Gott haucht dem Menschen das Leben ein. Er bläst ihm den Odem des Lebens ein und stattet ihn aus mit allem, was für das Leben gut ist, was der Mensch zum Leben braucht, mit Geist und Sinn, zu allem Glück, auch mit Freiheit. Sie gehört zum Wesen Gottes und wir Menschen haben sie geerbt. Gott selbst hat sie in unser Wesen eingepflegt. Wir leben aus einem göttlichen Hauch von Freiheit. Achtung, Freiheit. Respekt, Vorsicht, Obacht. Gott vertraut uns Menschen, dass wir unserem Wesen entsprechend mit dieser Freiheit achtsam umgehen. Das traut er uns zu. Er ist so frei. Das mutet er uns auch zu. Und das ist mutig. Denn er riskiert damit, dass wir uns als freie Menschen anders entwickeln, als das seinem Bild entspricht. Gott meint es ernst mit der Freiheit und mit allen Konsequenzen. Wer in der Bibel ein paar Seiten weiterblättert, merkt schnell, die Ureltern Adam und Eva gehen nicht gut um mit ihrer Freiheit. Sie verspielen sie. Sie unterliegen der Versuchung, selber festzulegen und zu wissen, was gut und was böse ist. Und wer das tut, ist dem Tod näher als dem Leben. Sie essen vom Baum der Erkenntnis und darin liegt der Kern allen Übels. Das ist mehr als nur ein Fastenopfer zu brechen. Ihre Freiheit verleitet sie zu meinen, sie sind so frei, Gott zu spielen und verwechseln dabei, dass sie zwar Bild Gottes, aber nicht Gott selber sind. Und das hat Konsequenzen. Mit ihrem Verhalten setzen sie ihr Leben und die Freiheit all ihrer Nachkommen aufs Spiel. Und so nimmt seinen Lauf, was sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder wiederholen wird. Menschen lassen sich versuchen, ihre Freiheit zu missbrauchen. Sie tun, als wären sie Gott. Und die Folgen sind bitter ernst. Sie nützen ihre Freiheit, um Gott zu spielen und rufen damit den Teufel auf den Plan. Sie reizen aus, was geht, und merken oft erst viel zu spät, dass sie dabei auch noch den letzten Hauch vom Paradies verspielen. Was sie tun, dient nicht dazu, dass sich das Leben für alle gut und nachhaltig entfalten kann. Da liegt kein Segen drauf. Und das ist die nackte Wahrheit, die auch nicht durch ein paar Feigenblätter vertuscht werden kann. Bis heute tragen wir die Konsequenzen dieser Spielerei von damals. Wir leben nicht mehr im Paradies. Gut, Berlin ist schon sehr schön, aber das Paradies. Die Aufenthaltsgenehmigung fürs Paradies ist verspielt. Adam und Eva sind Vertriebene. Und alle Kinder, all ihre Kinder auch. Damit müssen wir leben. Wir sind Flüchtlinge auf der Suche nach einer neuen Heimat, nach einer neuen Freiheit, nach einem neuen Paradies. Kann dies Deutschland bieten? Tröstlich ist für mich, auch außerhalb des Paradieses trägt jeder von uns das göttliche Erbgut, das ihm bis ins Innerste eingeblasen ist, in sich. Er ist und bleibt ein freier Mensch. Diesen göttlichen Oden kann uns niemand nehmen. Und umso mehr stellt sich die Frage, wie können wir nun unser Leben auch außerhalb des Garten Edens bei aller Freiheit und allen Grenzen so gestalten, dass der lebensspendende Atem Gottes weiterhin die Luft bestimmen kann, damit alle aus dem Atem der Freiheit leben und immer wieder wenigstens eine Duftnote aus dem Garten Eden schnuppern können. Manchmal lohnt es sich, über den eigenen Horizont hinaus auf die Erfahrungen zu schauen, zu beobachten, was im Laufe der Geschichte einem guten Miteinander in einer Gesellschaft, in einer Familie, in einer Partnerschaft zuträglich war und was einem eher die Luft abgeschnitten hat. So hat es sich über die Jahrtausende hinweg gezeigt, dass es gut ist, sich in aller Freiheit Regeln zu geben, die ein gutes Zusammenspiel ermöglichen. Freiheit und Regeln sind kein Widerspruch. Im Gegenteil, nur wer wirklich frei ist, kann sich selber an Regeln binden. Und das erleichtert vieles. Ich bin froh, dass diese Erkenntnis auch schon vor einigen tausend Jahren sich durchgesetzt und ebenfalls am Anfang der Bibel niedergeschlagen hat. Es gehört zu einer der wichtigsten Glaubenserfahrungen des Volkes Gottes, dass Gott sein Volk nie verlässt. Und alles daran setzt, es immer wieder aus allen Zwängen, in die es sich selbst gebracht hat, zu befreien. Spektakulär befreit Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Aus einem Bereich des Todes führt er es wieder ins Land des Lebens. Und das bedeutet ja eine neue Zukunft für alle Frauen, Männer, Kinder, Junge und Alte. Alle sollten als Befreite leben und frei sollen sie bleiben. Im Grunde für immer und ewig. Für jemanden, der so eine befreiende Erfahrung gemacht hat und weiß, was fehlt, wenn man nicht mehr frei ist, wenn man Zwängen unterliegt, wenn man sich nicht frei bewegen kann, wenn man flüstern und sich ducken muss, wenn man gedemütigt wird, wenn Mauern und Grenzen dicht sind und den Alltag verdunkeln, wenn die Luft dick wird und die Angst regiert. Wer so etwas erlebt hat, wird alles daran setzen und dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Er wird alles achten und hohen Respekt haben vor Werten, die Freiheit ermöglichen und garantieren. Der wird genau beobachten, wo Freiheit und Leben in Gefahr sind, wo der Atem Gottes nicht mehr frei fließen kann. Und er wird sich bemühen, das zu tun, was Leben fördert, und das zu unterlassen, was das Leben und die Freiheit ausbremst. Auf diesem Hintergrund haben sich dann ja auch einige Erkenntnisse herauskristallisiert, an die es sich zu binden lohnt. Es sind lebenspraktische Regeln, die man an den 10 Fingern seiner Hand abzählen und die jeder vernünftige Mensch nachvollziehen kann. Wenn du frei bleiben willst und eine Atmosphäre bewahren möchtest, in der du und deine Familie und alle anderen gut leben können, wenn du frei bleiben willst, dann wirst du dafür sorgen, dass nichts und niemand Gottes Stelle einnimmt, sondern er die Mitte eurer Gemeinschaft bilden kann. Heutzutage würde man vielleicht da gerne sagen, Gott first. Wenn du frei bleiben willst, dann wirst du genügend Raum lassen, der nicht von der Arbeit belegt ist, sondern das Ruhen vor Gott und das zweckfreie Dasein mit deinen Mitmenschen ermöglicht. Wenn du frei bleiben willst, wirst du einen Blick dafür entwickeln, was deine Eltern von dir brauchen. Wirst du das Leben anderer nicht kaputt machen und töten? Wirst du nicht in Lebens- und Liebesbeziehungen einbrechen und sie zerstören? Wirst du dich nicht am Eigentum oder an der Partnerin, am Partner deines Nachbarn vergreifen? Wirst du nicht die Wahrheit vertreten, wenn du frei bleiben willst? Uralt sind diese Erkenntnisse, wie das Zusammenleben in einer Gesellschaft gut gelingen kann. Über Jahrhunderte hinweg haben diese 10 Weisungen daran erinnert, pass auf, das Leben steht auf dem Spiel, wenn deine Freiheit keine Regeln kennt. Wenn du dich an nichts bindest und unverbindlich einfach so dahinlebst. Sei verantwortlich für das, was du tust und was du nicht tust. Sei verbindlich. Es hängt an dir und an jedem Einzelnen, wohin sich eine Gesellschaft bewegt, wie sie mit ihrer Freiheit umgeht, wie sie mit dem Leben umgeht, welche Werte in ihr wichtig sind und worauf auch zukünftige Generationen weiterbauen können. Du hast einen freien Willen. Und es hat einen Sinn, wenn du dich freiwillig an bestimmte Regeln bindest, die Freiheit auch für die Zukunft garantieren. Konkret ließen sich nun alle 10 Erkenntnisse, Überlegungen, Weisungen, Beobachtungen, Gebote, wie immer wir sie nennen wollen, abklopfen und an ihnen aufschlüsseln, wie sie uns unterstützen, auch im Vorgarten des Paradieses gut zurechtzukommen. Oder wie es sich auswirken kann, wenn wir ihnen keine Bedeutung zumessen. Ich greife heute Abend aber nur eine Beobachtung davon auf, weil sie mich momentan umtreibt. In der Bibel heißt es da so prägnant und knapp wie möglich formuliert als Grundlage für ein gutes Leben: Du wirst nicht lügen. Das ist einsichtig, meistens auch für jemanden, der jetzt nicht an Gott glaubt. Denn jeder kennt das ja. Wenn mich einer anlügt, dann verliere ich das Vertrauen zu ihm. Wenn sein Ja kein Ja und sein Nein kein Nein ist, dann glaube ich ihm nicht mehr. Er hat bei mir sein Vertrauen verspielt. Und wenn jemand die Wahrheit verdreht oder mit Halbwahrheiten daherkommt, dann werde ich ärgerlich und glaube ihm auf Dauer ebenfalls nichts mehr. Lügen spaltet, zerstört Vertrauen, vergiftet Atmosphäre. Offenbar ist seinerzeit auch die Schlange mit ihrem verführerischen Gift aus dem Paradies mit ausgezogen, weil sie ahnte, auch im Vorgarten des Gartens Eden wartet reiche Beute auf sie. Und selbst bei Jesus hat sie es in der Gestalt des Versuchers probiert, ihn zu locken mit den Lügen. Lügen im kleinen, alltäglichen Bereich erschweren das Zusammenleben. Und das wird im großen Stil aber noch gefährlicher. Vor allem, wenn die Lügen zu einer Strategie werden. Wenn nicht nur Einzelne auf ihrer Lügenwelle durchs Leben sich mogeln, sondern wenn ganze Strömungen ein Land überfluten. Wenn Fake News die Runde machen. Wenn alternative Fakten gegen reale Tatsachen aufgefahren werden. Wenn mit Täuschung gearbeitet wird und Wahrheit mit vermeintlicher Wahrheit oder gefühlter Wahrheit vertauscht wird. Wenn man einfach mal die einen als Lügenpresse ausmacht und sich andere als die Aufklärer ausgeben. Wenn das ganze Verfahren unkontrollierbar über alle Kanäle läuft und jeder mit seinem Smartphone kräftig mitmischen kann. Und das geht ja so leicht und wir sind so frei. Aber Obacht! Das kommt vielleicht harmloser daher, als es ist. Ich meine, beobachten zu können, dass dieses Vorgehen unsere Gesellschaft spaltet. Und es macht ein gutes Miteinander unmöglich. Denn wer soll da jetzt noch durchblicken und unterscheiden können zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse? Wer legt das fest? Wer am lautesten schreit, am schnellsten twittert, am raffiniertesten trickst? War das nicht schon mal so ähnlich beschrieben, als die Schlange den Menschen vorgaukelte, sie könnten sich der fürsorgenden Hand ihres Schöpfers entziehen und selber erkennen und festlegen, was gut und böse ist, was wahr und was falsch ist? Der große Diabolos, auf Deutsch der Auseinanderbringer, Entzweier, Verdächtiger, Verleumder, Spalter, hatte sich seinerzeit auf die Schenkel geklopft und sich die Hände gerieben. Seine teuflische List war aufgegangen. Viel zu spät aufgegangen war. Damals allerdings waren die Augen bei den Urvorfahren, bis sie erkannten, dass sie das Paradies verspielt hatten. Bis sie erkannten, dass sie nackt waren, dass sie nichts mehr hatten, was ihnen Schutz gab, woran sie sich halten konnten. Denn mit ihren paar Feigenblättern konnten sie auch keine großen Klimmzüge mehr machen. Ich stelle mir es schwer vor, wenn jemand allein in unserer komplexen Welt unterwegs ist und sich im chaotischen Vorgarten Edens zurechtfinden soll. Er ist zwar frei, aber woran soll er sich denn orientieren, um in aller Freiheit den richtigen Weg zu wählen und verantwortliche Entscheidungen zu treffen? Viele Menschen sind deswegen dankbar für ihren Glauben an Gott. Sie erinnern sich, woher sie kommen, und sie spüren, wohin es sie zieht, woraufhin sie in ihrem Innersten ausgerichtet sind. Und bei all ihrem Suchen nach einem Sinn für ihr Leben finden sie Halt in einer Gemeinschaft, die über Jahrtausende diese Erinnerung an ein Paradies wach hält, für das wir bestimmt sind, die an einen Gott erinnert, der mit uns Menschen unterwegs ist und dessen Engel uns durch die Stürme der Zeit tragen. Eine Gemeinschaft, die erinnert an ein Ziel des Lebens, das über alle Grenzen dieser Welt hinausweist. Unsere Heimat ist im Himmel. Solche Sinnsucher erfahren, dass ihr Leben gewinnt, wenn sie sich an Gott festbinden. Wenn sie sich einbinden in eine Gruppe von Männern und Frauen, die gemeinsam versuchen, den Willen Gottes besser zu erkennen. Wenn sie sich rückbinden an eine Religion, die Werte stabilisiert, ohne die der Diabolos geradezu machen könnte, was er will. Religio, auf Deutsch, ich binde mich zurück. Ich binde mich fest. Ja, ich bin so frei, dass ich mich auch an eine Religionsgemeinschaft binden kann, die meine Aufmerksamkeit für Gottes Gegenwart in der Welt wach hält. Sie hilft mir, sorgsam und kritisch zu beobachten und den Mund aufzumachen, wenn Gefahr droht, dass nicht mehr Gottes Atem, Gottes Geist, nicht mehr sein Hauch von Freiheit und Leben durch die Gassen weht, sondern andere Pseudogötter sich aufblasen, eher nach Art von diesen Laubbläsern, die zwar mit viel Lärm Staub aufwirbeln, aber letztlich nur viel Dreck von einem auf den anderen Haufen blasen, aber in keiner Weise die Puste aufbringen, irgendetwas Kreatives zu schaffen, was auch nur den Hauch eines Paradieses in greifbare Nähe rückt. Ich bin dankbar für alle rückgebundenen Menschen, die ihr Leben aus einer inneren Freiheit heraus gestalten, die Verantwortung übernehmen für das, was sie tun und auch für das, was ihnen misslingt, und die eine souveräne, befreiende Gelassenheit ausstrahlen, die einlädt, sich zusammen mit ihnen verbindlich dorthin auf die Suche zu machen, wo Gottes frischer Atem bläst und wo bis heute der Baum der Erkenntnis zusammen mit seinem Schöpfer auf unsere Rückkehr wartet, im Paradies zwischen Himmel und Erde. Amen.